Im Jahr 490 vor Christus begab sich eine Schlacht im antiken Griechenland, die so bedeutsam war und so wichtig, dass sie bis heute in gewisser Weise weltweit nachgefeiert wird, auch von Mitgliedern dieser Gemeinde. Folgendes Problem für die antiken Griechen. Persien, von dem wir durchaus jetzt auch einiges im Gottesdienst gehört haben, stand vor der Tür. Dieses mächtige Reich war kurz davor, Athen zu erobern und somit alles zu zerstören, was die antiken Griechen aufgebaut hatten. Ihre einzigen Alliierten, dieses mächtige kriegerische Volk, die Spartaner, waren schon besiegt. Sie standen also alleine da. Die Wiege der westlichen Zivilisation, kurz vor dem Ruin. So, und ich will, dass wir uns jetzt kurz vorstellen, wie sich das wohl angefühlt hat für die Leute nicht an der Front, die in der Schlacht waren, sondern die in Athen waren. Die sitzen jetzt da nun und warten. Wie ist es ausgegangen? Wenn die Armee verloren hat, dann sind wir zerstört. Die Spannung in der Stadt, die Angst, die Nervosität macht sich breit. Es wird nicht gelacht, es wird nicht geschmunzelt, man guckt sich ernst an, man macht sich Sorgen, man sitzt zusammen und tuschelt. Plötzlich sagt einer, da kommt jemand, ein Läufer von der Front. Welche Nachrichten bringt er? Sind es gute oder sind es schlechte? Die Spannung steigt. Die Historiker sind sich jetzt nicht ganz einig, ob das genauso passiert ist, wie man das erzählt. Aber anscheinend kam dieser Läufer, schrie von voller Seele, Sieg! Und fiel tot um. Und in der Stadt Athen bricht Jubel aus, Freude. Ne, weil sie durch diese Botschaft von diesem Mann hören, es gibt Hoffnung. Persien kann besiegt werden. Und tatsächlich ist diese Schlacht, die Schlacht von Marathon, der Wendepunkt in dem antiken Persienkrieg. So, dass ab diesem Zeitpunkt tatsächlich Griechenland mehr und mehr die Überhand gewinnt und historisch gesehen wir jetzt auch tatsächlich eine westliche Zivilisation mit Demokratie und so weiter haben. Aber den Punkt, den ich machen will, ist die Freude, die ausbricht, kommt nicht nur, weil dieser Läufer Sieg gerufen hat. Die Freude kommt daher, weil sie zuvor diese Spannung hatten. Ne? Weil gute Nachrichten sind nur gute Nachrichten, wenn man davor die schlechten hört. Ne? Gute Nachrichten benötigen zuerst schlechte Nachrichten. Und was Paulus heute in unserem Text in Römer 3 macht, ist, er baut eine ähnliche Spannung für uns auf. Ne? Paulus liebt das Evangelium, wir singen das Evangelium und in gewisser Weise hoffe ich zumindest, dass wir alle auch das Evangelium kennen. Das heißt, wenn wir den Text jetzt gleich lesen, sollten wir auch vor Augen die guten Nachrichten schon haben. Aber die Spannung, die Paulus bisher in dem Römerbrief aufgebaut hat, kommt jetzt zu einem gewissen Crescendo. Und deswegen will ich jetzt einmal den Text mit euch lesen. Und ich hoffe, dass ihr spürt, wie er diesen Druck aufbaut auf die Gemeinde. Wie er versucht, Angst und eine schlechte Nachricht in gewisser Weise zuerst zu formulieren. Wir sind im Römerbrief, Kapitel 3, ab Vers 9. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Wie es geschrieben steht, dass keiner der Gerechte, auch nicht einer, dass keiner der verständig ist, dass keiner der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schande und Jammer. Und der Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Damit allen den Mund gestopft werden und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich will, bevor wir den Text genauer angucken, will ich zwei Sachen klar machen. Das erste ist die Frage, was meint Paulus hier mit Gesetz? Wenn wir sagen, das Gesetz, also die Werke des Gesetzes, Gesetz und so weiter. Es geht nicht in erster Linie um Regeln. Tu dies, lass das, mach jenes, komm hier, tu. Nee. Gesetz im jüdischen Denken, Torah, ist diese Idee von Einklang mit Gott. Es ist ein gottgefälliges Leben. Also es geht tatsächlich um, wie wir leben und was wir tun. Aber die Idee ist nicht primär, bestimmte Sachen zu tun, sondern es ist eine Herzenshaltung, wie wir im Einklang mit Gott leben. Und deswegen, obwohl er bringt die Pointe am Ende des Textes, aber ich will sie vorab einmal sagen, damit wir alle wissen, auf das, was ich hinauszielen will in den Minuten, die wir zusammen haben. Und zwar im Vers 20 sagt Paulus, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und wer schon länger Christ ist, entweder kennt ihr diesen Satz oder wir haben ihn jetzt schon mal gehört, aber wir alle tendieren dazu, du und ich, wir glauben, dass durch das Gesetz nämlich nicht Erkenntnis der Sünde kommt, sondern Rettung. Wir glauben alle, dass das, was wir tun, Gott beeinflusst, uns wohlgefällig zu sein. Oder auch nicht, dass wenn wir was Falsches tun, dass Gott uns nicht mag. Und wir haben ein falsches Bild vom Gesetz und das versucht auch Paulus hier aufzuklären. Wir glauben, dass unsere Werke uns vor Gott rechtfertigen. Und in dem Versuch, durch das Halten von Regeln und Geboten, beweisen wir aber nicht, dass wir heilig sind, sondern dass wir Sünder sind. Und was Paulus macht in den Versen, er nutzt das Gesetz, wie Gott es möchte. Er zeigt uns quasi ein Beispiel von, wie das Gesetz nützlich ist für unser Leben. Also, um nochmal zum Text zu kommen, was Paulus bisher gemacht hat. In Kapitel 1 zeigt er eigentlich auf, dass die Griechen nicht heilig sind. Sie stehen nicht richtig vor Gott. In Kapitel 2 macht er dasselbe mit den Juden. Und jetzt in Kapitel 3, zum Schluss von Kapitel 3, haut er nochmal rein und sagt ganz just to be safe, ne? Also nur um sicher zu gehen, dass ihr es auch kapiert habt, wenn du in Kapitel 1 gedacht hast, ich bin ja nicht Grieche, ich bin ja Christ, das also hat nichts mit mir zu tun, und dann kommst du zu Kapitel 2 und denkst, ja, Jude bin ich auch nicht, hat auch nichts mit mir zu tun, da kommt Paulus und sagt, okay, jetzt Kapitel 3, ich mache jetzt mal ganz klar, jeder, oder besser gesagt keiner, ist vor Gott gerecht. Wir steigen ein in Vers 9. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Also Paulus, seines Erachtens nach, hat er ja schon alles bewiesen in den Kapiteln, die zuvor kommen. Wir haben bewiesen, dass Juden und Griechen alle schuldig sind unter dem Gesetz. So. Und jetzt kommt er zu dem Punkt und sagt, okay, aber irgendwie reicht es ihm noch nicht. Und er nutzt das Gesetz in drei Gruppierungen, die wir uns angucken wollen, drei Gruppierungen nutzt er das Gesetz, um zu zeigen, dass ja wirklich keiner vor Gott gerecht steht. Und das sind schlechte Nachrichten. Das sage ich von hier vorne so locker flockig, ja, keiner steht gerecht vor Gott. Wenn wir uns aber bewusst sind, was das bedeutet, dann ist das viel schlimmer als irgendein fremdes Heer, das vor der Stadt steht. Die Tatsache, dass wir vor Gott schuldig stehen, du und ich und jede Person, die du heute auf dem Weg hier begegnet bist, das sind schlechte Nachrichten. Und die müssen wir erstmal begreifen und verinnerlichen, bevor wir die gute Nachricht des Evangeliums verstehen können. Er fängt an, die Verse 10 bis 12. In seiner ersten Gruppierung, sechsmal benutzt er diese Begriffe alle, keiner, alle, keiner, alle, keiner, immer wieder und immer wieder, hämmert er diesen Punkt heim. Also du kannst hier nicht durchgehen und das lesen und sagen, vielleicht bin ich nicht gemeint. Wenn ich beim ersten alle nicht gemeint war, dann bin ich auch nicht beim ersten keiner gemeint. Aber dann sagt Paulus, nee, keiner, keiner, keiner. Und ich versuche das zu betonen, wie auch in Paulus es betont. Wenn du hier bist und wenn du meine Stimme hörst, dann bist du hier auch gemeint. Du gehörst zu den Keinen, die gerecht sind. Ne? Keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott fragt, sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Der ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das ist schwer einzugestehen. Weil ich denke mir, ich bin doch eigentlich ganz okay. Gute Nachrichten, liebe Freunde, gute Nachrichten brauchen zuerst schlechte. Und das Gesetz hilft uns dabei, die schlechten Nachrichten zu erkennen. Das Gesetz kann nicht retten. Du kannst nicht durch das, was du tust, dich vor Gott rechtfertigen. In gewisser Weise ist das Gesetz, das Alte Testament, wie ein Spiegel. Ein Spiegel und ein Regelbuch. Das Regelbuch, das macht ein bisschen mehr Sinn, wenn du die 10 Gebote durchliest. Ne? Das sind 10 Gebote. Tu dies, lass das. Wenn du anfängst, im Alten Testament zu lesen, da sind viele, über 600 verschiedene Gebote, die man, wie man leben sollte. Aber was ich glaube, ein hilfreicheres Bild vor Augen zu haben von dem, was das Gesetz ist, ist ein Spiegel. Weil ein Spiegel zeigt nicht andere, sondern dich selbst. Du erkennst in deinem Spiegel, wie du bist. Und was das Gesetz tut, was die Bibel tut, wenn man sie liest, und wenn wir sie so lesen, wie Gott sie will, dass wir lesen, dann ist das ein Spiegel unserer Seele. Und dann zeigt sie uns, wie wir tatsächlich sind. Und dann sind alle die Ideen von der Gesellschaft, wie toll du bist und so weiter, das zählt nicht. Und was du dir selber vormachst, das zählt nicht, sondern nur, was das Gesetz zeigt, ist wahr. Nur, was die Bibel zeigt, ist wahr. Und es hat soeben uns gezeigt, du wie mir, dass keiner gerecht ist. Und dass keiner richtig steht vor Gott. Um da, falls das Paulus irgendwie noch nicht reicht, macht das dann nochmal an zwei konkreteren Beispielen sichtbar. Geht dann die nächste Gruppierung. Durch unser Reden zeigen wir, dass wir Sünder sind. Also er hat jetzt diese Pointe gemacht, ne? 10-mal, ich wiederhole, keiner. Und falls du noch denkst, vielleicht doch, mach das jetzt an einem konkreten Beispiel. Und das sind harte Worte. Wenn du das wirklich nicht als einen Text damals, der irgendeine Gemeinde geschrieben hat, sondern das auf dich selber zuspricht. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluch und Bitterkeit. Also ich hoffe schwer, dass das keiner über mich sagt. Ich weiß, ich bin relativ neu hier in der Gemeinde, aber wenn die Leute fragen, na, wie ist denn der Stefan so drauf? Und dann, ja, so, Otterngift, ne, das haut's gut, das trifft's. Ne? Rachen, ein offenes Grab, das stinkt förmlich, wenn der spricht. Ne? Gift. Und dann, wir schmunzen, weil irgendwo ich denke, ich bin Trainee hier und habe Theologiestudium abgeschlossen, ich bin doch nicht so. Und doch stimmt es, dass ich mit meiner Zunge mehr Schaden anrichte in meinem Leben als mit sonst irgendwas anderem. Und das Gleiche stimmt auch für dich. Die Worte, die wir nutzen, die Zunge, die Gott uns gegeben hat, um ihn zu preisen, benutzen wir, um andere zu beschimpfen, um über andere zu lästern und gegenseitig kaputt zu machen. Und es sind auch die Worte, die andere euch zugesprochen haben, die tiefsten Wunden hinterlassen. Und ich weiß nicht, was es in deiner Vergangenheit war, aber Worte wie Versager, hässlich, faul, Nichtsnutz, die brennen sich tief in unsere Herzen rein. Und wenn wir abends im Bett wach liegen und den Tag irgendwie passé und man, das, was hängen bleibt, ist, was andere über uns sagen. Und da sind wir alle nicht unschuldig, da sind wir alle schuldig. Alle, jeder Einzelne benutzt seine Worte, um Schmerz und Leid bei anderen zuzufügen. Und Paulus nutzt diese poetische Sprache, ja, aus den Psalmen, aber sie zeigt eine Wahrheit in unserem Leben. Wir sind, unsere Zungen beweisen, dass wir nicht vor Gott gerecht stehen. Und Don macht das nochmal. Weil er will diesen Punkt einfach uns reinhämmern. Du bist, gute Nachrichten brauchen zuerst schlechte. Und der hämmert das so rein, dass wir das wirklich begriffen haben. Die Verse 15 bis 18, durch unser Handeln zeigen wir uns nämlich auch als Sünder. Wieder zitiert er aus dem Psalm, in ihre Füße allen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Ehrfurcht bei ihnen. Unsere Worte bezeugen, dass wir nicht heilig sind. Und unser Handeln tut das auch. Keiner hier kann von sich behaupten, dass er ein tadelloses Leben führt mit dem, was er tut, wie er handelt. Wir sind oft geizig, wir sind faul, wir sind unzuverlässig, wir sind hartherzig. Die Meinung von anderen ist uns oft wichtiger als die Meinung von Gott. Wie wir uns verhalten, wie wir uns der Gesellschaft anpassen, ob wir zu einem Gottesdienst kommen oder nicht oder was auch immer es ist. Zigmal am Tag beweisen unsere Taten, dass wir nicht heilige Menschen sind. Dass wir ein Problem haben. Dass wir nicht gottgefällig leben. Wir leben nicht im Einklang mit Gott, so wie er es sich wünscht und wie das Gesetz es vorschreibt. Ist die Frage, was tut Paulus hier? Wieso baut er diesen Druck auf? Und ich glaube, es kommt besonders daher, weil wir glauben, trotzdem, was er bewiesen hat, wir glauben, dass unser Handeln, dass unsere Werke uns vor Gott rechtfertigen. Du und ich tendieren dazu zu glauben, dass wenn wir uns auf bestimmte Arten und Weisen verhalten und bestimmte Sachen sagen oder nicht sagen, dass das Gott manipulieren kann. Wenn ich so bete, dann muss Gott. Wenn ich zum Sonntagabend-Gottesdienst komme, dann mag Gott mich besonders heute. Der Tag lief schief, weil ich habe natürlich heute meine stille Zeit nicht gemacht. Tausendmal am Tag, so fühlt es sich zumindest für mich an, kommen diese Gedanken, dass mein Verhalten Gott beeinflussen könnte. Und dann habe ich ein Regelwerk vor Augen. Das mag das alttestamentliche Gesetz sein oder es mag eines von mir im modernen Christentum aufgelegtes Gesetz, wie man sich zu verhalten hat, dass wenn ich das nur alles richtig machen würde. Und diesen Druck habe ich diese Woche zigmal gespürt in der Vorbereitung auf die Predigt. Wenn ich doch bloß so, ja, das habe ich jetzt Zeit bei den Trainees, okay, habe ich die wirklich perfekt genutzt, ne? Oder war ich da doch ein bisschen, ne? Da gibt es ein Dartboard, da haben wir ein bisschen Dart gespielt, das war meine Zeit nicht richtig genutzt. Also wird Gott meine Predigt nicht so segnen, wie er es tun würde, wenn ich stattdessen Bibel gelesen hätte. Ich weiß nicht, was das Beispiel bei dir ist, aber dieser Gedankengang, dieses Spiel mit Gott machen wir dauernd. Und Paulus entkräftigt das, indem er gerade das Gesetz nutzt, das wir benutzen wollen, um unsere Heiligkeit zu zeigen, um unsere Sündhaftigkeit zu zeigen. Er zeigt, dass das Gesetz nicht retten kann, sondern nur schuldhaft sprechen kann. So, und dann kommt die Frage auf, okay, wieso hat Gott das Gesetz gegeben, wenn es nicht retten kann? Wieso all die Gebote? Wieso all das so und so sollen wir leben, wenn es doch eh nichts bringt, außer zu sagen, dass du ein Sünder bist? Und wir machen als Familie, versuchen wir so einen Katechismus durchzumachen. Und neulich kam tatsächlich die Frage auf, Frage 15, was soll das Gesetz bezwecken, wenn es niemand halten kann? Und ich finde die Antwort so faszinierend. Also, was soll das Gesetz bezwecken, wenn es niemand halten kann? Dass wir Gottes heiliges Wesen erkennen und das sündige Wesen unseres Herzens begreifen und auf diese Weise verstehen, wie sehr wir einen Retter brauchen. Und das ist die Pointe von Paulus. Das ist, worauf er hinauszielt. Er will, dass wir begreifen durch das Gesetz, dass wir Sünder sind. Nicht damit wir einfach das begriffen haben und dann nach Hause gehen können mit gesenktem Kopf und Traurigkeit, sondern er zeigt uns unsere Verlorenheit in der Hoffnung, dass wir dadurch erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Und das ist meine Hoffnung, dass das auch heute dieser Text mit euch gemacht hat. Weil gute Nachrichten brauchen zuerst schlechte. Und die schlechte Nachricht ist, dass du vor Gott nicht gerecht stehst. Und dass dein Tun und dein Handeln, so richtig es auch scheint und so gesetzvoll es auch ist, es dich nicht retten kann. Und eigentlich hört hier mein Text heute Abend auf. Weil ich hatte nur Römer 3, 9 bis 20. Ich kann aber nicht da aufhören. Und Paulus lässt mich da nicht aufhören, weil er schlussendlich weitergeschrieben hat. Ne? Wenn er jetzt da aufgehört hätte, dann hätten wir ein Problem. Aber er bleibt nicht dabei, sondern er schreibt weiter. Und deswegen mache ich einen kleinen Teaser für nächste Woche, dass wir auch alle kommen. Ich lese weiter ab Vers 21. Nun, also nachdem wir bekannt und erkannt haben, dass durch das Gesetz wir nicht gerecht stehen, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit von Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Zu allen, die glauben. Ja und Amen. Und Geschwister, das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist, wenn wir in der Bibel lesen und im Gesetz erkennen, dass wir es nicht können, bleibt Paulus nicht stehen. Und Gott ist da nicht stehen geblieben, sondern er hat einen Retter geschickt, um uns zu retten. Und du in deiner Sünde und ich in meiner Sünde stehen verloren vor dem Gesetz. Aber es kam einer, der das Gesetz erfüllt hat, der für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Und er ist die Gerechtigkeit, die wir brauchen. Er ist derjenige, der Sieg ruft. Er ist derjenige, der uns Hoffnung bringt. Er ist derjenige, der aus all dem Kaputten in unserem Leben Besseres macht. Und er ist derjenige, der aus den schlechten Nachrichten Gute macht. Ich liebe das am Evangelium, weil es stimmt, dass ich es nicht richtig mache. Und es stimmt tausendmal am Tag, dass ich mit meinen Worten anderen verletze. Und dass meine Taten es immer wieder beweisen, dass ich nicht perfekt bin. Aber das beeinflusst Gott nicht. Wenn er mich anguckt, dann sieht er nicht meine Fehler, sondern da sieht er Christus. Da sieht er nicht Versagen, sondern Sieg. Da sieht er nicht Sünde, sondern Heiligkeit. Und das Gleiche gilt auch für dich, wenn du an ihn glaubst. Und das ist die gute Nachricht, ist, dass wir einen Retter haben und das Gesetz dadurch seine Macht an uns verliert. Ich bete noch zum Abschluss. Ich danke dir, Herr, einfach nochmal für deine Güte in unserem Leben, für die Wahrheit des Evangeliums, für die Wahrheit, dass du uns liebst, dass du uns annimmst, dass du uns siehst und als gut und heilig erkennst, weil wir in Christus den Sieg haben. Ich danke dir für das Kreuz und die Auferstehung und all das, was damit verbunden ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu erkennen, wenn wir im Alltag unterwegs sind, dass wir wie alle anderen eigentlich verloren sein sollten, aber dass du in deiner Gnade uns gerettet hast. Ich preise dich dafür, Herr. Amen.